Moin moin und hallo ihr Lieben da draußen.
Oh, ich habe jetzt gedacht, ja. Du fängst mit einer Beleidigung an.
Nein, fange ich nicht mit gegen dich, oder?
Ja, gut, also wäre jetzt auch nichts Neues.
Ja, ich meine, unsere Lieblingshörer, die würde ich natürlich ja niemals. Dafür höre ich ja dich.
Unsere Lieblings 25 Zuhörer?
Nee, ey, wir haben mittlerweile, wir wachsen.
Echt?
Ich weiß nicht, wie viele, es sind deutlich mehr wie 25 schon, also
ja. Willst du mich verarschen?
Nee.
Ich dachte, wir wären so
10.
Ja, so unter dem Motto, deine Familie und meine Familie.
Ja, nein, ich glaube nicht, dass die, egal, lassen wir das. Ja, wir sind mal wieder gut, wir sind richtig gut drauf heute eigentlich. Und
ja, liegt an den Energy Drinks.
Genau, und was auch immer da drin ist.
Das will man nicht wissen, die haben 28 Cent pro Dose gekostet, das will man wirklich nicht wissen. Ja, wer weiß, was das für Reimporte sind. Also ich sag mal so, die Dinger helfen mir in letzter Zeit echt, mich zu fokussieren und mich wach zu halten. Also arbeitstechnisch hat das echt doch schon viel gemacht.
Ja, wir haben heute irgendwie spontan eine Sonderfolge am Start. Worum es da geht, das verraten wir euch gleich.
Ja, wer uns auf Instagram folgt, hat es vielleicht schon mitbekommen.
Ja, genau, wer auf Instagram folgt, hat es sicherlich schon
mitbekommen. SMP.podcast.
Folgt uns!
Okay, oh Gott. Das war mehr ein Affe als alles andere.
Ich kommentiere es jetzt einfach nicht. wenn wir schon beim spaßigen Teil sind, starten wir mal kurz mit ein paar News, wie immer, oder?
Wow, das ist für mich so ein harter Bruch, weil wo wir gerade beim spaßigen Teil sind, starten wir mit den News. Ich denke dann immer an so einen riesigen Gong und dann so, herzlich willkommen, dies ist das erste deutsche Fernsehen
mit den Tagesthemen.
Tagesschau,
echt?
Ich weiß, es gibt auch die Tagesthemen, aber die Tagesschau ist die um 20 Uhr. Da merkt man
wieder voll, dass ich so ein News-Ticker-Leser bin.
Achso, ich dachte, du wärst so ein DDR-Kind. Ach nee, also. du warst im Westen, oder?
Alter,
jetzt. Ey, ich bin Geografie.
Aus dem schönen Schwabeländle, gell?
Erdkunde jetzt. Hatte ich immer eine 4.
Ja.
Hat schon einen Grund.
Alter.
Okay, warte.
Ich meine, ich bin zwar schon so alt, dass es die DDR da noch gab, ja? Als ich zarte ein, zwei Jahre alt war. Aber dass du jetzt die Region Heilbronn, das ist schon hart, ne?
Also ich muss dir mal kurz einen Nils-Moment von mir geben. Mhm. Also von meiner Freundin, eine Kommilitonin, die ist in Hannover geboren und aufgewachsen, wohnt jetzt auch wieder hier, aber die ist mit ihrer Family nach Bonn gezogen. Und dann hat mir Sophia letztens erzählt, dass zum Wochenende diese Kommilitonin eben nach Bonn gefahren ist, zu den Freunden ihrer Family, und die hat halt einen VW ab. Und da stand ich dann nur da und hab gesagt, wie jetzt? Die ist 7 Stunden im VW abgefahren nach Bonn, weil ich dachte, Bonn wäre im tiefsten Süden auf Schwarzwaldhöhe.
Alter.
Und dann meinte Sophia zu mir, nee, das dauert nur 3 oder 4 Stunden. Und ich wollte es nicht glauben, bis ich es gegoogelt habe.
Also ich würde mal sagen, an der Stelle haben wir geklärt, wer die Navigation übernimmt, falls wir zweimal auf Tour fahren zusammen. Just saying. Aus Gründen.
Das passt mit dem heutigen Thema eigentlich so gut zusammen.
Das passt richtig gut zusammen.
Aber egal, News. Du hattest vollkommen recht.
Okay.
Hau raus.
Bei mir gibt's Neues. Also einmal kurzen Ausflug in die Rallye-Welt unter Corona-Bedingungen, dass die Breslau-Rallye stattfinden konnte, habe ich ja schon gesagt. Und jetzt gab's auch ich glaube, seit langem mal wieder sogar den ersten Showdown mit internationaler Bühne, also mit Werksteams, mit Toby Price, mit Matthias Wagner und so weiter und so fort. Und zwar die Andalusia Rally.
Krass, ich wusste gar nicht, dass da auch so viele Namen auf dem Rallye.
Nee, also hat mich ehrlich gesagt, also ich wusste, dass es die Rallye gibt, habe die aber noch nie so verfolgt. Bin dann über Lyndon Poskett, weil Lyndon Poskett jetzt scheint zumindest aus diesem Afrika Eco Race, wo er ja dieses, hatte ich dir erzählt, oder hatten wir auch drüber gesprochen hier im Poddy, wo er dieses Projekt gemacht hat und mit dem Crowdfunding und so weiter. Es sieht so aus, als ob Linden da so ein richtiges Rennteam, also ähnlich wie Kini Baumgartner jetzt draus machen will. Und er bietet auch an oder hat beworben sogar, dass du dich einkaufen kannst ins Teams und das nächste Afrika Eco Race mit ihnen zu fahren und so. Und er war jetzt auch auf der.
Woher müssen die ja die Kohle bekommen?
Ja, schon. Ich meine, er war jetzt auf der Rallye Andalusia, aber es funktioniert ja bei anderen auch. Also, wo dir das anbieten, wo du dich dann einfach.
Wusste ich gar nicht.
Na klar, das ist ja. Also, das Businessmodell funktioniert im Prinzip so: Du willst Rallye fahren. Es gibt halt Anbieter, wo du das machen kannst. Unter anderem, wie gesagt, hier der Kingartner, der Kini, macht das, wo du dann eben sagen kannst: ich will von ihr bringt mein Motorrad dahin und fahrt meine Ersatzteile durch die Gegend, bis hin zu Mechaniker-Service, Verpflegung, bis hin auch, dass du da sagen kannst, und das bietet Linden Poskitt unter anderem auch an, dass du sagst, pass auf, ich will die und die Rallye fahren, ich will alles, also Motorrad und so weiter und so fort, und dann bauen die dir ein Bike auf und so weiter und so fort, kümmern sich darum und kannst du halt auch All-In buchen. Und
okay, krass.
Also ist halt deinem Budget entsprechend, und ja. Linden Poskitt hat das jetzt auch für die Rallye Andalusia gemacht, er ist selber sogar nicht mitgefahren und hat den Teamchef gemacht quasi, ja. Alles Organisatorische. Und ja, war cool, die hier Matt und der andere, wo mir der Name gar nicht einfällt, peinlich schlecht vorbereitet, wo auf dem Afrika Eco Race dabei waren, sind mitgefahren wieder, und einen, den ich noch nicht kannte, und auch die zwei sind praktisch auf den Bikes aus dem Eco Race mitgefahren, und einer war auf einem selber umgebauten, sah nach EXC aus irgendwie unterwegs, und hat da einfach den Service von denen mitgenutzt, Mechaniker und so weiter und so fort. Finde ich cool, dass er das macht, geile Sache. Cool für alle, die es sich leisten können. Tobi Price ist Vierter geworden.
Hey.
Übrigens, ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat. Lia Sainz ist ausgeschieden. Die hat einen schweren Sturz und irgendwie einen ziemlich üblen Cut am Unterarm.
Ja, ja, ich hatte nur gesehen, wie sie das Ganze, ich hatte, glaube ich, ihre Instagram-Story verfolgt, und da hatte ich nur gesehen, dass wie sie das gefilmt hat, dass sie es nähen mussten.
Ja, ja, also war so der erste Showdown, und war für mich vor allem spannend zu sehen, dass diese Rallye Andalusia, wo ich immer so, für mich, naja, ist halt so eher so eine Amateurgeschichte, dass die jetzt doch, entweder habe ich das falsch wahrgenommen oder es hat jetzt wirklich so ein Upgrade erfahren, und weil es halt jetzt eine Veranstaltung war, die stattfinden konnte, trotz Corona, hat die da jetzt ganz gut Luft bekommen, sodass alle großen Werksteams und so, alles was Rang und Namen hat, ist da mitgefahren. Fand ich ziemlich geil.
Krass, also das ist echt eine ziemlich coole Nummer. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, dann würde ich eigentlich direkt übernehmen, wenn das mit der Rallye Andalusia so durch ist, dann würde ich nämlich weitermachen im Trai-Geschehen. Der letzte Lauf zur Trai-Weltmeisterschaft war in Italien in Lazzate. Keine Ahnung, wie es richtig ausgesprochen wird. Und
Lazzate, du musst es sprechen mit dem Meer.
Emotion. Also die Seite kannte ich an dir noch nicht.
Der schlechte Italiener.
Also ich muss sagen, der italienische Akzent war gar nicht mehr so schlecht, wie du vielleicht denkst. Also
naja, weißt du, wenn du besser in Erdkunde wärst, wüsstest du, dass Süddeutschland nicht so weit weg ist von Italien, und vielleicht, und bei uns waren auch früher die Römer.
Die Klappe. Wie auch immer. Also genau, 3WM in Süditalien oder was weiß ich, wo das war. Ziemlich geil. Die haben extrem aufgefahren, was den Sektionsbau anging. Haben, ich weiß nicht, wie viele Tonnen an Steinen die da hingebaut haben. Aber das Geile war, es waren große Steine in interessanten Kombinationen und mit so viel Abstand, als dass es auch interessante Nachfolgehindernisse dargestellt hat. Also es war nicht so, du bist in so ein Steinfeld reingefahren, wie man es jetzt vielleicht vom Hardcore-Enduro-Rennen oder ähnliches kennt oder von anderen Trail-Veranstaltungen, wo es in Steinfeldern durchgeht, sondern es war wirklich so, du hattest einen Riesenfindling, dann hast du 2-3 Meter Platz zum Wenden oder halt eben in die Position, dich
manövrieren.
Ja, manövrieren. Oh, dein Gesichtsausdruck hatte was vom Piraten.
Arr.
Genau, dich hin zu manövrieren. Und dann halt das nicht sehen, dann ist zu fahren. Also es war echt ziemlich cool, und was das Ganze sehr interessant gemacht hat, es hat, glaube ich, nicht großartig geregnet, sondern wenn dann nur ein bisschen, aber die Steine waren nichtsdestotrotz wahnsinnig rutschig.
Ja, aber also waren die ganzen Traktionskünstler dann quasi extrem im Vorteil.
War echt interessant.
Grip finden, Kupplungskontrolle und so noch mehr als sonst.
Ja gut, haben die sowieso. Also wenn ich mir angeguckt habe, die 125er Weltmeisterschaft, weil die gefahren sind, da haben wir in Deutschland vielleicht eine Handvoll, wenn überhaupt, die so fahren können. Und die fahren in der 125er Klasse, das ist U16 oder U18, glaube ich.
Krass.
Also es ist echt heftig, und cool. Die fahren auch richtig geil. Und dieses cool war so ein, ja, halt endlich die Fresse, mach weiter.
Nein, was?
Ach so, okay.
Das
war so abgeschweift, so, da ist eine Fliege. Nein, wie auch immer. Ist auch egal, ich weiß, dass es nicht so gemeint war.
Nee, ich hab gerade tatsächlich mir ins Gedächtnis gerufen, als ich die 125er-Trailer bei dir auf dem Gelände probiert war, weil 125er, und hab gerade noch mal Revue passieren lassen, wie das so war für mich.
Oh, edel. Der Herr, edel. Ja. Nee, genau. Und da war es halt eben so, dass die dass es halt super interessant war zu sehen. Also die Instagram-Channels, die meisten Leute kennen es. Jitsi, der Dreihersteller, der hatte Jan Peters wieder vor Ort mit Milky Bar, so nennt er sich zumindest auf Instagram. Dieses ist so ein Duo, was da eigentlich die ganzen Veranstaltungen begleitet, so ein bisschen mediatechnisch. Und die haben da echt ganz coole Instagram-Stories gemacht, auch viel die Sektion komplett durchweg begleitet oder interessante Sektionsabschnitte halt filmerisch begleitet, praktisch als On-Demand-Lösung via Instagram. Und dazu gab es dann noch, wie waren das? Ich glaube, 4-Trail, also FIA-Trail, das ist praktisch offizielle 3WM. Nee, Quatsch. Der Kanal war Trail GP zusammengeschrieben. Genau. Der hat praktisch das Ganze auch begleitet und hat ähnlich das Ganze durchgeführt und die Begleitung durchgeführt. Das war echt cool. So wie es scheint, gibt es leider keine halbstündigen Zusammenfassungen wie letztes Jahr. Das war letztes Jahr richtig geil und deshalb hat man auch nur sehr wenig von den E-Trailern mitbekommen, aber das war nicht wieder cool. Die E3-Weltmeisterschaft hat parallel mit der normalen 3-Weltmeisterschaft stattgefunden und Lecco Mio, wie die gefahren sind, hat mir nochmal bestätigt, dass ich auf jeden Fall eine E-Trailer mir irgendwann holen werde, wenn meine Montesa die Grätsche macht.
Ich finde das eh cool, dass die, also da muss ich sagen, ist der Trailsport echt weit, dass die einfach dieses Elektro-Thema so nahtlos quasi integrieren und die Weltmeister und sagen, okay, zack, hier gibt's eine eigene Klasse und läuft aber irgendwie einfach parallel mit zu der anderen Geschichte und so. Das ist schon ziemlich geil.
Also vor allem das Krasse ist halt auch, ne, klar, es waren insgesamt, ich glaube, diesmal in Lazzate waren, glaube ich, 4 Starter oder 5 Starter im E3-Bereich. Aber nichtsdestotrotz war es echt eine ziemlich geile Nummer. Also auch sehr cool mit anzusehen, was die Mopeds derzeit schon können. Wenn da ein Fahrer drauf sitzt, der es halt eben auch beherrschen kann, ist es einfach echt ein Traum. Super geil. Ja gut, und der letzte Wettbewerb war tatsächlich oder hätte sehr spannend werden können, weil Adam Raga ist der ewige Zweite und Toni Buhr der ewige Erste. Die waren fast punktgleich. Also Toni Buhr lag nur 20 Punkte vor Adam Raga und man kann, glaube ich, durch einen Gewinn innerhalb dieser von einem Weltmeisterschaftslauf, ich glaube, 40 oder 60 Punkte oder sowas bekommen. Also es war tatsächlich relativ klar.
Okay, krass.
Da war es nur leider so, dass Toni Buhr hat den ersten gemacht und Adam Raga hat den 4. oder 5. gemacht oder noch weiter hinten. Okay. Also der muss so einen scheiß Tag gehabt haben, der hat richtig ziemlich verkackt. Ich hätte es Adam Raga sehr gegönnt, aber Toni Buhr, ewiger Erster ist auch okay. Der hat jetzt, glaube ich, was war das? Ich glaube, jetzt der 18. Titel oder wie auch immer, der hat insgesamt über 24 Weltmeistertitel.
Ich meine, schon krass, ne? Einfach diese Konstanz über diese Dauer, so diese Performance.
Pass auf,
also
jetzt,
krass,
jetzt zieh die mal bitte rein. Seit 2007 war deine erste Weltmeisterschaft, die er gewonnen hat. Seitdem gewinnt er jede Weltmeisterschaft.
Ja, ist schon hart.
Egal ob Outdoor
das
oder Indoor.
Das ist krass.
Das ist halt enorm. Und das ist, also wirklich Hut ab, war halt echt eine coole Nummer. Ja, dementsprechend war der Wettbewerb an sich langweilig, aber es war sehr interessant zu sehen, wie die Fahrer die Hindernisse gemeistert haben und allgemein dann auch weitergefahren sind. Also war cool, war auch eine gute Zusammenfassung.
Aber ich habe heute an dich gedacht und an das Thema Trail. Als ich so auf YouTube rumgedaddelt habe kurz, habe ich so einen Engländer entdeckt. Ich schreibe das mal in die Shownotes oder so, wie der hieß, weiß ich gerade nicht mehr. Und der bereitet sich gerade auf die Dakar vor. Und der war Trailfahren.
Mir fällt gerade wer auf. Wie heißt der? Cyril Depré?
Der? Ja, Cyril Depré. Nee, das ist kein Engländer und den meine ich auch
genau,
nicht.
Genau, aber der fährt jetzt auch E-Trailer.
Ja, das habe ich dir erzählt.
Ach ja, stimmt. Und ist auch eine entschuldige bitte, Mann, meine Güte.
Nein, ich fand's einfach.
Dead News.
Ja. Nein,
cool. ist tatsächlich ganz geil mit meinem Julien Deport, den ich ja, der Michael da hingebracht hat zum Trailsport, ist der jetzt am Wochenende zusammen eine Klassikveranstaltung gefahren.
Das ist ja geil, weil
auf so einer alten
Pre
DSA
doch
oder
eigentlich
sowas.
Bevor Joey kam, für mich so das Rallye,
total,
das ist witzig.
Total lustig cool. Und auch so in Jeans und Rennstiefeln und man hat ihn nur daran erkannt, dass er einen Red Bull Helm getragen hat, was
geil.
Auch sonst.
Ja, was auch sonst.
Genau, ein Engländer, der
genau,
sich jetzt gerade auf
die
Dakar
vorbereitet. Und er hat so einen Vlog, wo er so ein bisschen seine ganzen Trainings und was er macht und war in Joggen und Mountainbiken und so.
Aber Linden Postkit ist es nicht.
Nee, ich weiß gerade echt nicht mehr.
Ich wollte ihn nur verarschen, alles gut. Schmeiß in die Shoutouts rein.
Aber die sind Trailfahren gegangen dann.
Ja.
Und zwar habe ich mir wieder so gedacht, ja, das ist wieder so, da bin ich auch oft am Meckern, ich weiß. Aber die haben halt ihre Trailer genommen und er hat eine, ach, er ist auch noch auf einer E-Trailer unterwegs gewesen.
Oh, okay.
Auf einer Osset? Nee.
Es gibt Osset, aber
ich glaube Osset.
Die sind nur 24 Zoll groß, also es ist so Dirtbike-Größe. Nee, nee, nee. Wenn es ein größerer war, dann entweder Electric Motion oder Gas und es gab noch einen dritten, Yamaha, importiert aber nicht nach Deutschland.
Na, es ist egal, auf jeden Fall, er war auf einer Trailer unterwegs und die waren halt irgendwie so drei Dudes, wo da rausgefahren sind und die sind halt einfach ins Grüne gefahren und sind da irgendein Bachwettbett hoch und haben das, was du immer gesagt hast, dieses Trailwandern und haben sich da irgendeinen Kram in irgendwie bei Wales und sind da einfach durch die Butnik gefahren und haben sie da ein Bachbett gefunden, haben sie irgendwie ein paar Steine gefunden und so. Ja. Und sind da ganz entspannt Trail gefahren, dann sind irgendwie Mountainbiker oder so noch vorbeigekommen und dann so, ach, hallo, kurz geschnackt mit denen und so, jeder geht. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, und so einen Punkt hatte ich nachher auch nochmal, komme ich nachher noch drauf, bei unserer heutigen Abendunternehmung, wo ich mir auch gedacht habe, boah, manchmal engt einen das hier schon ein und geht einen auf den Nerv.
Das ist krass, ne?
Ja.
Also drüben in England, du setzt dich halt drauf und fährst halt einen Fluss
hoch. Ja, das Geile ist halt auch, in England kannst du ja dieses Greenlaning machen. Das ist zwar,
das musst du mir einmal erklären.
Ja, das ist wie so eine Art Verein oder Club. Mhm. Und du kaufst quasi diese Clubmitgliedschaft. Mhm. Und also das kostet aber nicht viel. Können wir mal recherchieren. Mhm. Oder vielleicht hat das von euch draußen auch schon mal jemand gemacht. Und weißt du, das kostet halt irgendwie ein paar Pfund. Auf jeden Fall lächerlich wenig. Dann hast du dieses Ticket. Und dann gibt es ein riesiges Wegesystem, was einfach Feldwege, Waldwege und so weiter und so fort sind. Da gehört auch, ich glaube, ich weiß nicht, wie so eine Art TED und alles Mögliche und so. Auf diesen Wegen findet also auch in England gibt es zum Beispiel eine eigene Cross-Country, also Rallye-Weltmeisterschaft oder Meisterschaft und solche Geschichten, die findet auch auf diesen Wegen statt. Und wenn du dann ist wie so die das Mautpickerl in Österreich quasi oder so, hast du da so einen Aufkleber, dass du dazugehörst zu einem Club.
Ah, alles klar.
Und dann darfst du legal diese ganzen Feldwege befahren und kommst halt echt zu schönen Landschaften. Du kannst da richtig Offroad fahren, auch anspruchsvoll und so. Und das ist halt ziemlich cool.
Boah.
Weil damit, und das kannst du machen mit dem Geländewagen, mit dem 4x4, das kannst du machen mit Enduro, das kannst du mit der Trail gehen und so.
Das ist schon wieder geil. Ne?
Und über dieses, also es finanziert sich dann eben so ein bisschen über diesen Beitrag, zum einen Instandhaltung, Ausschilderung, natürlich sind auch Wege gesperrt, es gibt da so ein Ehrenkodex und so weiter und so fort, dass du halt dann nicht sich jeder wie die Axt im Walde aufführt und das funktioniert da und da haben die Spaß und dann treffen die sich zusammen und dann, da gibt es auch irgendwie Greenlaning-Videos auf YouTube, dann treffen sie irgendwelche Leute, die gehen da mit dem Hund spazieren, die halten kurz an und schnacken, bla 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 und so weiter und so fort, grüßen sie freundlich und dann läuft der eine nach rechts und der andere fährt halt nach links. Und
ja, das ist wieder so beschreiben für Deutschland. Das würde never ever hier funktionieren. Ja,
und das finde ich halt irgendwie so schade. Und denke mir so, boah, da ist so die Lüneburger Heide oder solche Sachen sind so die letzten Bastionen. Und auch da hört man aber immer mehr Unmut und Sperren und was weiß ich was und so weiter und so fort. Und
das ist traurig.
Aber das ist schon schwierig. Na gut.
Es ist halt wirklich traurig. Ja, wie viel haben wir denn? Weil wir haben ja gesagt, wir wollen uns eigentlich nur eine Viertelstunde mit den News und sowas aufhalten.
Wir sind jetzt bei einer Viertelstunde. Wir können, glaube ich, die zwei Sachen können wir noch kurz machen, was wir haben, oder?
Soll ich ganz kurz machen? Ja. Weil ich glaube, du brauchst ein bisschen länger. Also, kurzes Fahrschul-Update. Es ist so, dass ich jetzt meine erste Motorrad-Theoriestunde hinter mir habe. Jetzt noch eine vor mir liegt. Die normalen Theoriestunden habe ich soweit durch. Das, eigentlich relativ easy. Also, wenn man ich habe meinen Führerschein vor 5 Jahren gemacht. Die meisten Theoriesachen kenne ich, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, weil mir eigentlich alles bewusst. Und damit ist das Thema eigentlich auch so gut wie abgehakt. Ja, ich habe jetzt am Sonntag noch meinen Erste-Hilfe-Schein gemacht. Das war irgendwie ein bisschen lustig, weil ich habe mehr dafür bezahlt, um der Seminarleiterin beim Leiden zuzusehen, weil sie im Laufe des Erste-Hilfe-Kurses Migräne bekommen hat. Und zum Schluss, als ich mit meiner Freundin im Erste-Hilfe-Kurs saß und stabile Seitenlage nochmal vorführen sollten, ist sie dann auf einmal aufgestanden, losgerannt und hat halt den Flur gekotzt. Also das war halt, ja, was ist das Wort? Das war halt echt nicht so geil. Und ironischerweise waren Sanitäter, ein angehender Sanitäter vor Ort, der braucht den Erste-Hilfe-Schein, um den Sanitätsschein zu bekommen. Ja,
okay, Deutschland, muss man nicht verstehen.
Es ist wirklich Deutschland. Naja, das heißt, der hat sich dann auch direkt um sie gekümmert. Das war dann, das war schon eine Nummer.
Krass.
Alles rundum sehr interessant, ist auf einem guten Weg. Ich hoffe jetzt, dass ich dieses Jahr die Theorie nochmal fertig machen kann. Aufgrund von Budgetengpässen sieht es aktuell nicht danach aus, als wenn ich dieses Jahr noch die die Praxisstunden nachmachen kann. Mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt.
Ja.
Das war es eigentlich von meiner Front.
Tja, von meiner Front. Ich hab's verkackt.
Das hast du aber maßlos. Kann man einfach anders nicht sagen.
Ja, und zwar, ich hab's geschafft, in den Hopepark zu fahren. Bei Bremen, sehr geiles Offroad- und Enduro-Gelände, Leute, nachdem ich da war, alter Schwede, geht dahin und fahren und habt Spaß. Geile Crossstrecke, geiles Enduro-Gelände, auch für drei liegen ein paar Baumstämme und Betonröhren rum und so, dass man da, denke ich, auch mal einen Tag gut verbringen kann zum Techniktraining machen und so. Und ist jetzt ja natürlich schon eher überschaubar, nicht zu vergleichen mit dem Gelände bei euch, aber trotzdem ganz nice. Auch gerade, um mit der Enduro vielleicht so ein bisschen Hindernistechniken zu üben. Also hat mir sehr gut gefallen, sehr nette, entspannte Leute und so, fand ich cool. Aber ich bin dahin, weil die sind Beta-Händler, zu deinem Leidwesen, ich weiß.
Und, ja, ich weiß.
Und weil ich eben das Thema Rallye-Bike-Projekt jetzt vorantreiben will und ein Motorrad anschaffen möchte, um eben diese Rallye zu fahren, ja, und ich bin ja, habe mich ja eigentlich schon mehrfach für die Beta 390 oder die 400er ausgesprochen hier so. Ich sage, okay, aber ich wollte sie mal probieren und dann durch Input aus dem Rallye-Forum kam dann so eben, vielleicht auch eine 350er EXC von KTM. Und da ich gesagt, ja, aber jetzt gehst du dahin und dann kannst du einfach mal eine 350er und 390er Probe fahren, einfach mal, um diesen Unterschied zu spüren für mich, um mal zu wissen, mit was fühle ich wohl und ja. So, kurzum, ich habe mich völlig in die Beta 390 verliebt. Ein geiles Motorrad. Ich bin mit der 350er gar nicht klargekommen. War überhaupt nicht meine Welt. Warum das alles und so, das machen wir in einer anderen Folge.
Genau, man kann vielleicht kurz zusammenfassen, 350er war zickig und ja, 390er ist halt der bessere Allrounder für dich.
Die ist halt mit diesem kleinen Motor, der viel mehr auf Drehzahl ist und so, um auf diese Leistung zu kommen. Und darüber bin ich einfach unheimlich hektisch geworden und war in, weißt du, in den Kurven und so, nee, und so einfach, ja. Und mit der 390er, die ist halt eher wie so der Traktor, wo du ein bisschen Gas anlegst und dann marschiert die da halt durch. Das war voll mein Ding. Und wenn du halt am Griff gezogen hast. Ja, klar, manche sagen, okay, die ist denen so ein bisschen träge. Wahrscheinlich, wenn du eher in den Hard-Enduro-Bereich wirklich willst, dann willst du dieses kleine, leichte, agile, wo du dann sagst, 390er, bisschen träge. Aber für mich war es vom Fahren einfach viel angenehmer und vor allem auch mit Hinblick auf die Rallye und den Kram, wo ich will, ist es, denke ich, das bessere oder für mich persönlich die bessere Wahl. Auf jeden Fall wollte ich dann dieses Vorführmotorrad kaufen.
War auch eigentlich echt ein goldenes Fundstück, ne?
Ja, war ein goldenes Fundstück.
Noch Garantie.
Ja, hat alles gepasst. Alles
und cool. 2020er Modell war es, glaube ich?
Ja, 2020er Modell. Ich habe mir das dann irgendwie noch so ein bisschen hin und her überlegt, habe eine E-Mail geschrieben, hatte dann viel zu tun am Wochenende und habe dann heute stolz angerufen im Hopepark und wollte sagen, jawohl, wie machen wir es jetzt hier an Saalung, bla und blub. Ja, mit dem, meine E-Mail ist wohl irgendwie verschüttet gegangen oder so, oder ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall haben die gesagt, ey, sorry, wir haben nichts mehr von dir gehört.
Ja.
An dieser Stelle, danke, GarageBand, für nichts.
Sieht man bei Filmora die Aufnahmeleiste oder läuft es dann durch und wenn du praktisch durch bist?
Nein, siehst du nicht.
Das ist ja echt ganz schön verwöhnt. Aber ja, genau, vielen lieben Dank an GarageBand.
Für gar nichts.
Ja, also wirklich für nichts. Wir haben gedacht, oh, das ist ja richtig geil, mit einem iPad kannst du jetzt einfach aufnehmen, dann sind wir mobil und können Poddy damit aufnehmen. Ha, am Arsch.
Egal. Naja, auf jeden Fall habe ich dann beim Hopepark angerufen, um denen das zu sagen. Meine E-Mail ging unter und die haben das Motorrad am Wochenende verkauft.
Das ist halt auch so eine deprimierende, weißt du, man freut sich halt schon so da drauf und hat sich darauf eingerichtet und das ist so eine deprimierende Aussage, dieses, ja, also,
Tja,
aber
so ist das.
So what? Back to Topic in Anführungsstrichen, beziehungsweise überhaupt mal anfangen mit dem Topic, das wir heute haben. Und zwar waren wir beide nämlich ganz glücklich im Kino am Raschplatz in Hannover und haben einen schönen Film geguckt.
Genau.
Welchen denn?
An der Stelle nochmal so kurzes Dankeschön für den Filmtipp. an unseren Lieblingspartner-Podcast in Bremen, die Bears, die gerade auf Tour sind, wenn ich das richtig weiß. Grüße gehen raus an die Jungs.
Genau, auch von meiner Seite ganz lieben Dank. War auch irgendwie ganz lustig, weil du hattest mir davon erzählt, von dem Film, dass die Bears das dir empfohlen haben. Und dann schüttelt das irgendwie so rum, haben wir gesagt, ja geil, dann machen wir einen Kinoabend davon. Haben wir, glaube ich, auch im Poddy drüber geredet. Und dann ist es untergegangen. Und dann habe ich durch Zufall von The Adventurist, heißt der, glaube ich, auf YouTube, der hat ein Interview mit den Leuten gemacht. Und da dachte ich mir, hey, warte mal, den Filmtitel kennst du doch. Dann habe ich den Trailer gesehen, dachte mir, ey, geil, das ist der sogar. Hab da mal spontan geguckt bei Goggle, wo der Film als nächstes läuft. Und lief dann auch tatsächlich gleich, sodass ich dann Nägel mit Köpfen gemacht habe und dann gleich für Chris und mich Karten gekauft habe.
Ja, mega geil. Also wir waren in 972 Breakdowns.
Mhm. Über den Landweg nach New York.
Genau. Und ich würde mal sagen, es ist also es ist ein Motorradreise-Abenteuerfilm, aber wirklich was komplett anderes, total, was man so aus der Bubble oder aus dieser Welt so kennt, zumindest das, was ich kenne. Willst du einfach mal kurz so umreißen?
Ja, gerne. Grob? Also ganz vorweg, es kann sein, dass jetzt halt in dem restlichen Podcast einige Spoiler kommen. Wir versuchen darauf zu achten, dass wir nicht allzu viel spoilern, aber in manchen Sachen lässt es sich halt nicht umgehen.
Ja, ja.
So, kurz umrissen, es geht um, ich glaube, 4 oder 5 Kunststudenten, die ihr Kunststudium abgeschlossen haben. Nee, ich glaube, das waren 5 sogar.
Genau, ja.
Die ihr Kunststudium abgeschlossen haben.
6 Leute waren das?
Kann auch sein.
Egal, 6. Ja.
Auf jeden Fall war es eine kleine Truppe an Leuten, die aus Halle an der Saale gestartet sind mit, ich glaube, 5 oder 6 Ural-Mopeds mit Beiwagen. Und deren Plan ist es gewesen, von Deutschland nach Amerika, und zwar New York City zu fahren. Beziehungsweise besser, genauer gesagt, Manhattan.
Genau, das Coole war ja auch, dass sie vor dieser Zeit mit Motorradfahren gar nichts am Hut hatten.
Genau, waren halt, okay, das ist jetzt sehr stereotypisch, wenn ich jetzt sage, typisch Kunststudenten, wussten nicht so ganz wohin und was genau. Du hast auch nicht
unbedingt Geld für so ein teures
das
Hobby,
kommt
wenn,
auch
wenn
mit
du halt gerade studierst, genau, und so weiter und so fort. Und
ja, also die hatten ein super cooles Intro, haben sehr schön eingeleitet und haben dann halt eine kurze Vorstellung gemacht, und bei jedem war es so, noch keinerlei Vorerfahrung, null Erfahrung mit Mopeds, haben sich direkt Urals geholt, weil sie gesagt haben, alles klar, wir müssen durch Russland, Sibirien und Co. durch, und Ural kann irgendwie jeder dran schrauben.
Und ich finde, auch nochmal, auf dieses Thema Kunststudenten zurückzukommen, ich glaube, dadurch ist dieser Film auch so besonders geworden, wie er ist.
Stimmt.
Weil du dieses Künstlerische, das merkst du einfach in der ganzen Aufmachung, das merkst du auch in der Art und Weise, wie sie ihre Geschichte erzählen und wo sie auch auf ganz andere Sachen Schwerpunkte legen im Storytelling, wie jetzt so der klassische Motorradreisefilmer, wenn man so will. Und ich finde, dadurch wird diese Doku extrem authentisch einfach.
Genau.
Also was sehr cool ist.
Ja, dazu würde ich auf jeden Fall gerne sagen wollen, wir haben 8 € pro Ticket bezahlt. Und ohne Witz, es ist wirklich mehr als berechtigt, der Preis. Ist super fair, weil es ist einfach wirklich ein Kunstprojekt. Man kann es nicht anders sagen. Es ist optisch super schön und schick aufgemacht. Die Animationen sind selber gemacht.
Also klare Empfehlung schon an der Stelle.
Animationen sind der Hammer. Also vielleicht als kleines Beispiel, es wird halt ein Betriebshandbuch gezeigt und die haben halt einfach die technischen Zeichnungen dann irgendwann animiert. Und jedes Mal, wenn was kaputt gegangen ist, haben sie diesen Breakdown halt eben animiert.
Hast du eigentlich jemals in das Betriebshandbuch deiner
Mann, halt die Klappe. Doch, habe ich tatsächlich. Aber
das Cover?
Ja. Also ich sag mal so, ich hätte das Betriebshandbuch schon oft in der Hand, aber ich hab's nur an Dritte weitergegeben zum Schrauben.
Oh, das musste einfach sein an der Stelle.
Das ist vollkommen gerechtfertigt. Also wirklich ein Film, rein optisch gesehen kann man so sagen, es ist wirklich schön gemacht, und für die begrenzten Mitteln, die auf ihrer Reise hatten und gerade auch über den Zeitraum, wo wir gerne gleich mal drüber sprechen können, welche Aufnahmen sie dabei gemacht haben, das so komprimiert darzustellen, und ich glaube, der Film ging 1,5 Stunden, 2 Stunden, irgendwie sowas in dem Dreh.
So einen Dreh, ja.
Und man hatte nicht das Gefühl, dass der so lange ging. Und das Schöne ist, dadurch, dass es halt wirklich so ein Kunstprojekt ist, man hat viele Stellen innerhalb des Filmes, wo man denkt so, okay, ja gut, cool, was haben die denn alles übersprungen? Das ergibt doch jetzt gar keinen Sinn mehr, ist doch total zusammenhangslos. Irgendwo ergibt es dann wieder Sinn, aber es ist echt ein Film, den muss man komplett gucken, um gewisse Storylines, also in Anführungsstrichen Storylines, halt eben wirklich zu verstehen und gewisse Entscheidungen zu verstehen. Sehr interessant, klar auch gewisse Themen, wo ich mir persönlich mehr gewünscht hätte, aber da werden wir gleich auch noch mehr drauf eingehen.
Was ich schon mal cool fand, gerade mit der Motorradauswahl auch, muss ich halt sagen.
Ja.
Weil man muss ja eins dazu mal so kurz umreißen. Ural baut ja bis heute Motorräder.
Oh, echt?
Ja.
Das wusste ich tatsächlich nicht.
Du kannst Ural auch heute kaufen.
Ja.
Die sind auch gar nicht mal so günstig. Also jetzt nicht auf so ein, aber du kannst, und die bauen heute schon auch sehr solide Motorräder, auch mit Beiwagen und so weiter und so fort.
Ja.
Und du kannst sie auch entsprechend ausstatten und so. Und also du kannst Ural auch neue kaufen und solche Geschichten. Und das haben die aber halt nicht gemacht, sondern die haben halt Ural irgendwo aus den 60ern, 70ern, vielleicht noch Anfang der 80er oder was die Dinger waren. Mhm. Also wirklich alte Kisten.
Mit Ural 650.
Genau, wo halt die Karren auch.
Das sind Museumsstücke.
Ja, sind Museumsstücke und halt auch schon damals zwar einfache Technik, die du überall reparieren kannst, aber auch einfache Technik, die halt ihre Macken hat.
Ja.
Ihren Ruf weg hatten. Und das fand ich aber halt schon wieder sympathisch, weil in diesem ganzen Film auch nicht groß mit, wir kriegen jetzt von BMW die Motorräder hingeht, ohne das jetzt zu schmälern, wenn das jemand bekommt. Aber cool. Weißt du, ich fand es mal cool, so ein Projekt zu sehen. Die machen das mit dem, was halt irgendwie realisierbar war und im Budget war. Und dann haben sie halt irgendwie so alte Kisten gekauft und war halt nicht von oben bis unten gesponsert und hier und da und
also,
so weiter
also
und so fort.
Mit dazu, um dich kurz zu unterbrechen, mit dazu kommt ja auch noch.
Wobei keine, ich glaub, Turatech war an Bord.
Ja, wahrscheinlich schon. Man hat Turatech hier und da mal sehr dezent gesehen, den Schriftzug. Ist aber auch vollkommen berechtigt. Ist auch vollkommen okay.
Auch cool, dass sie so ein Projekt unterstützen, Turatech.
Total. Also, aber der Punkt ist halt auch, Das waren keine Motorradleute. Die sind ganz, die haben gesagt, wir wollen das machen und dann machen wir das. Die hatten keine Ahnung vom Schrauben.
Die sind ungefähr so losgefahren wie du.
Ja, es ist halt wirklich so. Nein, nicht wie ich, weil die waren sich nämlich vorher nochmal eindecken auf den Schwarzmarkt in Georgien mit alten Uralteilen, die wahrscheinlich aus ganz Europa zusammengeklaut waren.
Was? Ja, also sehr cool einfach so, dieser Filmzeitraum war auch krass, ne? Die waren, was waren die, 2 Jahre?
2,5 Jahre.
2,5 Jahre waren die unterwegs für diese Tour.
Und ich glaube 43.000 Kilometer, das war heavy, wirklich hart. Was wollte ich denn gerade sagen? Ach so, ganz klar zu sagen, deutliche Filmempfehlung. Also ich würde euch auch echt ins Herz legen, ich habe es so gemacht, ich habe nur den Trailer gesehen, nichts weiter. Und guckt euch den Trailer an, holt die Karten, setzt euch einfach rein und genießt es, weil man kann ihn genießen und man hat sehr viele lustige Stellen.
Genau, das fand ich auch. Ich habe mich mit dem Film, ich habe von den Bears eben gehört und bin dann einfach, ich hatte nicht mal den Trailer geguckt jetzt. Und
ohne Erwartung halt reingegangen.
Und das war gut, weil dadurch bist du halt komplett offen und hast nicht irgendwie Long Way Around oder sowas so arg im Kopf.
Ja, das
also man denkt dann an Stellen dann schon wieder unweigerlich
super
dran.
Super viel, weil es ist halt einfach der Weg.
Es ist halt zum einen der Weg und auf der anderen Seite muss ich sagen, also an der Stelle auch, auch wenn sie es wahrscheinlich niemals hören werden, Respekt daran, dass ihr das Ding mit den Motorrädern und ich meine diese 972 Breakdowns, das ist eben das, was sie wirklich an Pannen hatten.
Ja.
Und dass sie das durchgezogen haben.
Vor allem zusammengeblieben sind.
Zusammengeblieben und dass sie echt durch die krassesten Gegenden, Hashtag Road of Bones, Hashtag Long Way Around mit mega Equipment und Arzt selber dabei und so gescheitert, an das durchgezogen haben und sich da durchgekämpft haben. Und es geht, also es kommt anders, als man das denkt. Und ich will auch gar nicht mehr sagen, ich spoilere da jetzt nur, sie fahren, obvious, man fährt durch die Mongolei, obvious Road of Bones liegt da halt irgendwie so auf dem Weg. Und es ist aber ein komplett krasser Verlauf, wo du dir, ich finde, du hast immer wieder so Stellen, wo der Film dich einfach überrascht.
Ja.
Dass sie was machen, wo du denkst, das ist völlig bescheuert, was
ihr macht. Ich weiß auch, was du anspielen willst.
Auf ganz viele Sachen.
Ja.
So. Das wird never ever funktionieren. Und dann ist man schon so fast so ein bisschen arrogant, dass man sagt,
genau. Ist ja völlig bekloppt. Ihr Trottel, als ob das jemals funktionieren würde.
Und dann machen sie es.
Und es funktioniert.
Und es funktioniert oder es funktioniert auch nicht. Und aus diesem Nicht-Funktionieren entsteht dann wieder sowas anderes, was so dieses
ja.
einfach mal losgehen und reisen und was einem auch selber, also für mich also. So ein bisschen so, wo ich mir gedacht habe, boah, Chris, du bist teilweise schon auch sehr eingefahren in deinem Denken.
Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich normal. Und ich glaube, das ist, also das war für die auch der, also die haben es richtig gemacht. Das wird auch sicherlich ein Erlebnis sein, diese 2,5 Jahre, wo die werden das ganze Leben davon zehren.
Auf jeden Fall.
Das, und Chris hatte schon ein bisschen angedeutet, so ungefähr ab der Hälfte des Films entsteht ein Cut, der, wo man halt wirklich denkt, ihr seid doch bekloppt, was habt ihr eigentlich geraucht? Also schnüffelt ihr irgendwie jeden Tag am Klebstoff oder was ist bei euch los? Aber dann setzen sie das um und man sieht das und man denkt sich nur, Respekt dafür, da wäre niemand drauf gekommen. Und alleine dieser Cut ist für mich schon Grund genug, diesen Film zu gucken. Man erfährt im Trailer davon gar nichts.
Ja.
Und wir wussten, wir saßen da beide und haben uns angeguckt während des Films und haben nur gesagt, ja, als ob. Also als ob das jetzt funktioniert, dass die das machen.
Dieses, dass die immer weitergemacht haben. Ich glaube, ich hätte das Ding irgendwann angezündet und hätte gesagt, Alter,
weg damit. Also bestes Beispiel, in einem Land läuft das Visum auf, deshalb fliegen sie in ein anderes Land, haben dort ein Arbeitervisum, arbeiten dort und kommen dann, wenn sie genügend Geld haben, wieder zurück und treten da ihre Reise weiterhin an.
Ja, auch sehr cool, ne?
Total geil!
Ja, also sehr, sehr, sehr geil. Und was aber für mich... Also für mich hatte dieser Film dann so, wenn ich darüber nachdenke, einfach so ein paar ganz krasse Kernelemente. Zum einen das, wie eingefahren man in seinem Denken ist und wie schnell man sich dann dabei wieder erwischt, über Dinge, egal ob das Handlungen oder Personen sind, so erstmal zu urteilen und sagen,
Stereotypisierung,
bescheuert, was du da machst, ne? Wo ich mich dann über mich selber immer so ein bisschen ärgere und mir denke,
behalt den bitte, in dem Kinosaal waren auch relativ viele ältere Personen, sag ich jetzt mal. Also halt so, was weiß ich, Ende 30, Anfang, Mitte 40,
ich teilweise. Ich glaube, es waren auch 50. Wenig Motorradfahrer aus der Bubble da. Also
das ich weiß so, ich nicht,
war
kann aber sein, ja. Was ich aber tatsächlich durch die Bank weg sehr interessant fand, das ist alles so Klientel, was zu den Leuten, die den Film gemacht haben, normalerweise sagen würden, ja, ihr seid Hippies. Komm, lass die Hippies mal machen. Also der Film zieht ein Klientel an, was dazu neigt, zu stereotypisieren. Und das finde ich schon wieder total geil. Ja. Und da würde ich gerne das Zepter wieder an dich geben, weil das ist wirklich ein super krasses Kernelement in diesem Film.
Das finde ich, das ist wirklich für mich eines der wichtigsten Kernelemente, so total. Sich selber immer wieder zu hinterfragen, kritisch zu sein mit den Bewertungen und Denkweise, die man in seinem Alltag so sich vielleicht auch einschleicht. Und wie du sagst, dieses in Stereotypen denken und zu stigmatisieren und so, das war für mich so ein, wow, okay, krass.
Für mich auch.
Totaler Wow-Element.
Ja, richtige Augen, also die Augen wurden geöffnet, ne?
Und es stimmt schon, es hat schon sowas von so einer
Hippie-Kommune, die auf Reisen ist.
Hippie-Kommune auf Reisen, so der Gypsy Roll oder so irgendwie was. Ne? Das ist schon, also total geil.
Also der Punkt, den ich so richtig lustig fand, egal wo die waren, die hatten alle eine Kippe im Maul. Das ist so beschreiben. Ich bin am Ende der Welt, irgendwo wirklich, wo nichts ist, aber meine Packung Kippen habe ich immer dabei. Genau. Ja. Das ist der Hammer. Also das spielt halt auch mit da rein. Also wer weiß, was die sich in Tabak reingemischt haben, ich würde denen auch nichts unterstellen, aber an manchen Stellen denkt man sich echt, Alter, ihr müsst doch irgendwas genommen haben, um hier weiterzumachen.
Und was so ein anderes Ding für mich war, und das passt, glaube ich, ganz gut zu diesem in Stereotypen und Stigmatisieren denken und so weiter und so fort, ist, dass ich mir so oft gedacht habe, das würde dir in Deutschland niemals passieren.
Ja, ich habe drauf gewartet, bis du auf den Punkt kommst.
Ich hätte wahrscheinlich eine Strichliste machen können. Ich unzählige Momente. Das ist jetzt nicht. Ich glaube, es gibt auch, also was ist, ich glaube, ich weiß.
Ausland gibt's immer.
Wir merken das ja auch in unserer Bubble und in unserem Freundeskreis, dass es unheimlich tolle Menschen gibt, die extrem hilfsbereit und offen sind und so. Aber das Gefühl, was du hast, ne, allein wenn du dann irgendwie mal liest, da und da, und ja, stand halt irgendwie für 3 Stunden an der Straße mit einer Panne und keiner hat angehalten und hilft. Das hörst du echt oft. Und ich meine, und dann da siehst du einfach Leute, die auch auf einem Standard leben, wo jeder von uns die Nase rümpfen würde und sagen, was ist denn das, ne? Und diese Leute, und das finde ich immer so, die halten an, die helfen, die schenken einem Essen, die holen dein Moped aus dem letzten Winkel von der Walachei ab.
Ja.
Und sie machen das einfach aus so einer Selbstverständnis raus und freuen sich einfach nur, dich als Mensch, dich als Reisenden auf deinem Weg kennenzulernen und dir zu helfen und haben gar nicht den Hintergedanken so, was denn das für ein Assi oder wenn ich den jetzt mitnehme, dann klaut er mir vielleicht irgendwie meine Packung Fishermans aus der Konsole oder so irgendwie.
Ja.
Und das war halt, das habe ich auch neben die, wo neben mir saßen, quasi natürlich mit Corona-Abstand und alles safe und so, der hat auch ein paar Mal gesagt, das würde dir in Deutschland nie passieren.
Und da würde ich ganz gerne dein Beispiel von vorhin aufgreifen, dieses 3 Stunden an der Straße warten und es kommen irgendwie gefühlte 500 Autos, wenn nicht sogar noch mehr, an dir vorbei und keiner hält an.
Ja.
Und da stehst du in der Walachei im Nichts, wartest 3 Stunden und der Erste, der kommt, hält an und hilft dir.
Ja.
Und das ist wirklich so beschreibend. Und das ist wirklich so ein Kernpunkt von dem Film. Also neben dem Augenöffnen gegenüber der Stereotypisierung ist es auch das Augenöffnen gegenüber unserer Gesellschaft. Mhm. Also okay, jetzt wäre ich hier selber zu so einem Kunstphilosophen, aber es ist halt wirklich so, wenn man ja, das sieht, das ist dieses Gastfreundliche, dieses sofort Unterstützende, die keine Schadenfreude, sondern die Freude, jemand anderem glücklich zu machen. Das hast du hier nicht. Also hier, oder beziehungsweise anders gesagt, hier in Deutschland ist es, glaube ich, normal, dass jeder erstmal kalt wirkt. Sobald du hinter dieser kalten Fassade erstmal hinterschauen kannst, ist sehr viel Wärme da und auch sehr viel Loyalität. Das hast du, glaube ich, in anderen Kulturen ist es halt andersrum. Mhm. Die sind im ersten Moment super offen, kommen auf dich zu und unterstützen dich gerne und sind vielleicht aber irgendwo anders viel kälter oder sonstiges.
Mhm. Ja,
oder nicht so loyal. Ja, also ich glaube, das ist halt echt so das deutsche Problem, dieses überhaupt mal diese Zivilcourage, in Anführungsstrichen Zivilcourage zu beweisen und zu sagen, ich halte da jetzt an, auch wenn es regnet und ich helfe denen.
Aber ich glaube, bei uns ist es aber auch so ein Ding. Weil das wird echt philosophisch jetzt.
Ja, ist aber wie so.
Der Film regt halt echt dazu an, so nachzudenken. Finde ich irgendwie so. Und das finde ich halt extrem cool an dem Film. Und für mich ist gerade, wo du das, deshalb will ich das ganz gerne aufgreifen.
Mhm.
Wir sind halt auch extrem in unserem Alltag durchgetaktet.
Oh, das ist ein guter Punkt.
Überleg mal, wir fahren zum Meeting und dann müssen wir noch einkaufen und dann muss, keine Ahnung, müssen die Kinder zum Fußball und dann musst du zum Yoga und du musst die Katze füttern und bam. Und dann hast du so deinen Takt, sodass du, und dann fährst du da lang und dann denkst du dir, oh scheiße, er braucht vielleicht Hilfe, aber ich habe eigentlich gar keine Zeit.
Genau, weil ich bin verabredet.
Und da scheißen die halt drauf, dann kommen die 2 Stunden später zu und da regt sich aber auch keiner auf, weil also du stand einer am Straßenraum, musst dir helfen, naja, okay. Ja. Oder er bringt ihn dann noch mit zur Verabredung und du grillst dann zusammen oder was weiß ich was.
Bestes Beispiel war doch die eine Szene, da sind sie wirklich mitten im Nichts und es war schon nach Hälfte des Filmes, wo ein großer kräftiger Cut kam, da sind sie jemandem begegnet, der hat 30 Jahre lang in einer Hütte im Wald gelebt, als Selbstversorger. Wie beschreibend ist das? Das könntest du in Deutschland gar nicht. Und das ist das, was du meintest, das ist halt dieser Kontrast, das ist in Deutschland, ist alles vorgetaktet, wir sind halt einfach sehr genau und Deutsche lieben Regeln und Prozesse, das ist einfach so, das trifft auch leider Gottes, man muss in gewissen Situationen leider Gottes sagen, in anderen Situationen kann man glaube ich auch sehr froh darüber sein, dass wir so sind, aber es ist so, da lässt sich nicht drüber reden und der Film zeigt halt sehr, wie negativ einen das eigentlich beeinflussen kann.
Und ich glaube, wenn wir alle uns davon nur ein bisschen, also nicht so viel, das geht vielleicht auch nicht immer in unserem Alltag und so. Ja. Und das können wir jetzt auch nicht komplett umstrukturieren und so. Aber ich glaube, wenn wir das alles so ein bisschen mitnehmen, weil für mich zum Beispiel ist so ein, als ich mit Afrika, habe ich ja mal erzählt, da liegen geblieben bin und da hält der Typ an mit seinem Transport und hat diese Rampe und hat mich einfach zu der Werkstatt gefahren und so. Das ist ein Moment, den werde ich 100% never ever vergessen in meinem Leben. Ne? Wo mir so geholfen wurde und auch ich habe schon bei irgendwelchen Motorradfahrern angehalten, einmal auf der Autobahn angehalten und was weiß ich und da war dann auch nichts, der hat nur irgendwie sein Navi neu und das sind aber alles so Sachen, wo Dinge draus entstehen können, wo man selber immer wieder auch was zurückbekommt und ich glaube, wenn wir alle uns nur so ein bisschen da sagen, okay, dann nehme ich mir mal die 5 Minuten. Mhm. Ich glaube, das kann echt ganz schön krass was bewirken. Und zu dem Thema hier mit diesem, was ich auch noch krass fand, weil du gerade sagst, dieser Mann wurde 30 Jahre als Selbstversorger und so. Ich fand das auch cool, diesen ganzen, da muss ich jetzt spoilern, so ein bisschen, wo sie dann gesagt haben, wo sie an dieser einen Stelle waren, wo dann dieser Spruch kam, ja, diese Einwohner vom Dorf, mhm, wo hauptsächlich fürs Militär arbeiten, die haben alle Verantwortung über sie übernommen.
Mhm, ja.
Und zwar schon, ja, weil sie sonst vielleicht auch Ärger und Probleme mit ihren Jobs bekommen, aber sie haben Verantwortung übernommen und haben dann auch gesagt, nee, ey, ihr fahrt da nur lang, aber meldet euch regelmäßig bei uns, ja, und so weiter und so fort. Und das fand ich, das war so richtig, das war schon ein krasser Moment. Ich glaube auch so in der Reise, überleg mal, du sitzt da, du bist da zigtausend Kilometer von Gefühl allem einfach weg.
Ja.
Und dann sind da fremde Menschen in Anführungsstrichen, die einfach sagen, hey, ich übernehme Verantwortung einfach für dich und passe auf dich, ja, auf. Und das ist schon cool. Also ich glaube, das war was Krasses auch für die, so,
ja,
das zu erfahren.
Das glaube ich auch. Apropos, jetzt schweife ich ein bisschen ab vom gradigen Thema. Meine Fresse, hat das russische Militär geile Transporter.
Alter.
Das sind wirklich original. Das ist einfach ein Panzer, wo sie eine Transporter-Chassis irgendwie dann draufgeschweißt haben. Und einfach ein riesiges Kettenfahrzeug. Das ist einfach der Hammer. Kettenfahrzeug als VW-Bus. Oder also VW-Bus als Kettenfahrzeug.
Keine Ahnung. Kann hier mal irgendwie, was weiß ich, ThyssenKrupp und Mercedes. Das
ist doch der Hammer.
So ein Leopard-Tiger-Sprinter irgendwas bauen. Ich würde ihn
aber
kaufen.
Aber mit AMG. Biturbo aufladen, am besten dann noch als Hybrid, weil in Deutschland muss man ja aufpassen auf die Umweltzone.
Ganz ehrlich, den nehme ich auch als Hybrid.
Wäre bei mir auch so, also das ist ja wirklich
krass, ey.
Ja. Aber ja, nein, es war wirklich so, das Militär hat da die Verantwortung übernommen und das ist ja auch so bewegend, also weil das Militär auch dazu kommt, diese Verantwortung auch wahrzunehmen, also ohne jetzt näher auf die Situation, ja, als solches einzugehen, und das ist total geil und das auch so zu sehen, es ist, man sieht da irgendwelche zerstörten Häuser oder sonstiges und es ist halt alles uralte Technik, dreckig, ranzig, wie du schon gesagt hast, als Deutscher würde man da durchgehen und die Nase rümpfen,
ja,
und das für die vielleicht sogar schon gehobener Standard, aber alles so offen und jeder hilft dem anderen, dass es weiter vorangeht.
Manchmal frage ich mich auch, ob das nicht, also jetzt ist nicht ein rein deutsches Problem, sondern generell überall, wo ein gewisser Wohlstand ist, denke ich mir oft, boah, wie arrogant macht das einen vielleicht gegenüber dem Rest der Welt, weil viele neigen ja dann schon dazu, jemanden, der halt nicht den 65-Zoll-Fernseher daheim stehen hat und so, weißt du, irgendwie, sondern halt vielleicht über offenem Feuer sein Essen zubereiten muss oder macht oder so, so zu verurteilen und, oh Gott, unser Leben könnte ich ja nie und so weiter und so fort. Und dann finde ich dann krass, ich meine, klar, bei solchen Dokus sicherlich auch Leute, denen es nicht so gut geht und die irgendwie vielleicht auch traurig sind oder wie auch immer, aber wenn du dann siehst, wie glücklich die dabei sind, den anderen, diese Leute zu treffen und dir denen weiterzuhelfen,
ja,
und dann denke ich mir halt auch so, boah, macht dich der 65-Zoll-Fernseher so glücklich wie das? Und ist unsere Arroganz, die auf diesem Wohlstand basiert, wirklich gerechtfertigt? Oder machen wir uns da selber nicht ganz schön was vor ab und zu?
Ja.
Also man wird da echt philosophisch bei dem Film irgendwie.
Aber ich glaube, das bringt mich gerade zum Punkt, weil ich ja gesagt hatte, oder vielleicht gesagt hatte, oder doch, eingangs meinte ich, dass es nicht filmtypisch aufgebaut ist, sondern dass man halt gewisse Länder überhaupt gar nicht sieht.
Ja.
Sieht man nur, oh, da sind wir durchgefahren, das war's. Man, ja, sieht noch nicht mal ein Bild davon.
Das stimmt, ja.
Und da ist halt eben der Punkt, das finde ich auch sehr beschreibend, weil 90% des Films spielt eigentlich in, ich glaube, das sind zwei Länder oder hauptsächlich, ja, eigentlich nur ein Land.
Hauptsächlich ist halt Russland, Osteuropa und so.
Genau, so. Darüber dreht sich der Film hauptsächlich.
Ist aber auch gerechtfertigt, weil es einfach ein Riesenland ist.
Das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist halt eben auch, dadurch, dass es eine andere Kultur ist, die so die auch so anders agiert und man da ja auch so viel Abenteuer hat. Also so jede Reparatur sah nach einem Abenteuer an sich aus, wo man froh war, dass das Ding überhaupt funktioniert hat. Ja. So, und wenn man das dann sieht, wenn sie dann irgendwo auf einem anderen, in ein anderes Land kommen, ich versuche jetzt so wenig wie möglich zu spoilern, wenn die jetzt in ein anderes Land kommen, wo halt auch eine andere Kultur herrscht, ja, dann wundert es einem jetzt im Nachhinein auch nicht, dass sie da weniger Videomaterial gezeigt haben. Weil da gibt es nichts zu zeigen.
Ja.
Das entweder kennt man das schon oder es ist halt so, dass man sagt,
aber
das hätte auch in Deutschland passieren können.
Ich glaube auch, das war halt auch so der Punkt. Sicherlich hatten sie, überleg mal, wie viel Filmmaterial da zusammengekommen ist, bestimmt.
Ich will es nicht wissen. Also die haben dann 2015 angefangen und Mitte 2017 oder 2018 sind sie wieder zurück.
Und
jetzt kam
der Film raus.
Genau. Ne?
Und ich meine, überhaupt das dann zu sortieren und so, und sicherlich gibt's da noch ganz, können die wahrscheinlich einfach noch einen Film machen irgendwie.
Ja.
Obwohl
ich, dem würde ich tatsächlich auch gucken. Also ja. Wo es dann genau umgedreht ist. Russland ist dann nur 10% genau, und der Rest ist 90%.
Oder so, ja. Aber ich glaube halt auch, man merkt so in diesem Film, es ging ihnen jetzt nicht drum, und das meinte ich, deshalb ist es nicht so dieser klassische Motorradreisefilm, ihnen zu zeigen, was sie für coole Motorrad-Dudes sind. Und hier, weißt du, so Sonnenuntergang, die Staubwolke hinterherziehen und
also ich meine, solche Aufnahmen gab es auch, aber die waren halt selten.
Genau, und darum ging es im Prinzip auch nicht um, also dieses. Das Motorrad war einfach Mittel zum Zweck für die Reise und nicht unbedingt der mit einem Mittelpunkt, das mit dem Motorrad zu machen.
Ja.
Außer, dass das Laufen kaputt geht und man dadurch und man dadurch dann in Kontakt mit den Leuten gekommen ist. Aber das ist halt so mal ein komplett anderer Aspekt. Normalerweise kaufst du dir ein Motorrad, was möglichst zuverlässig ist, dass du möglichst wenige Pannen hast. Also das ist halt schon sehr cool. Was für mich auch noch so ein Ding war, als sie, ja, ich glaube, ein bisschen spoilern ist schon auch okay, irgendwie, je nachdem, wann er rauskommt.
Ja, solange es halt nicht zu viel ist.
Der Poddy, als sie dann quasi in Kanada oder Alaska dann waren, wo sie auch ja durch mussten auf ihrem Weg, wo sie diesen Kerl kennengelernt haben, der halt gesagt hat, ja, wenn du halt rausgehst aus diesen Städten.
Der Uralhändler.
Dann genau, dann bist du hier sehr frei. Da brauchst du keine Verträge machen, sondern es reicht ein Handschlag. Und ein Wort ist ein Wort. Und man setzt sich zusammen, besprichst, du machst das, ich mach das, und dann hältst du dich dran. Und das war so, wo ich mir ab und zu mal denke, diese Vereinfachung von Dingen. Gerade so, wenn man im Job jetzt halt irgendwie, ich oder jetzt eben gerade dran bin, eine Immobilie zu erwerben, wenn man da, was da alles mit Verträgen und Kram und so weiter und so fort und so und ey, Paragraphen und Kram, wo du echt googeln musst, was jetzt da dann damit gemeint, weil das so verdreht formuliert
einfach
ist.
Einfach eine Sisyphus-Arbeit,
so, ne? Beamtendeutsch oder Paragraphendeutsch oder wie auch immer. Das ist schon alles und dann siehst du diesen völlig ausgeglichenen, in sich ruhenden Menschen und sagst, ja, hier ist ein Wort und ein Handschlag zählt. Das reicht.
Genau, und er sitzt da vor dir und ist einfach glücklich. Und um es mit seinen Worten zu sagen, oder sinngemäß zu sagen, wie du es ja auch schon angedeutet hatte, um so ein paar Zahlen zu nennen, er hat gesagt, kommst aus der Stadt raus, 50 bis 60 Jahre reist du in der Zeit zurück, außerhalb der Städte. Und da denke ich mir nur so, Alter, das ist, also man hat es auch gesehen, da waren ein paar Aufnahmen mit dabei, war auch einfach schön.
Ja.
Also es war mega, einfach schön, das zu sehen, und man dachte sich, also für mich ist das so ein bisschen so wie das Klimansland, so einfach ein Ort, wo du viel machen kannst, gefühlt ohne Regeln. Scheiße bauen, wo du willst.
Ja.
So, aber pass auf, dass du dich nicht dabei umbringst.
Ja. Bei mir hat das so wieder dieses so, was man selber halt oft verliert. Dieses, weil man dann doch dies und das und selber und im Alltag und dann da noch was schnell und so.
Es zeigt dir halt, was wichtig ist im Leben.
Genau, und gerade dieses Bedürfnis nach Einsamkeit und auch schon so ein Punkt, wo ich sage, boah, wir reden so oft über Freiheit und Freiheit.
Aber wissen wir überhaupt, was das ist?
Und dann sehe ich das und denke mir, genau da mit dem Motorrad. Und dann ist es eben dann für mich doch wieder, wo ich sage, das ist das Freiheitsgefühl mit dem Motorrad. Und darum fahre ich Motorrad oder fahren wir Motorrad.
Ja.
Und das finde ich, das fand ich halt schon sehr cool. Und auch wie zeigt dir dieser Film ganz krass, dass es so scheißegal ist, was für ein Motorrad du fährst.
Ja.
Ob das eine 125er ist Oder keine Ahnung, wenn du mit dem Vespa, mit der Vespa in Weltreise, es ist,
hab Spaß dabei, spielt
keine Rolle.
Und vor allem das Lustige war wirklich, dass ich dann zum Schluss des Films saß und meinte so zu Chris so, ach, so ein Ural kaufen wir doch auch was. Also es ist wirklich so, man sieht die daran verrecken und wie die darüber fluchen und hinterher sitzt man da und denkt sich, ach, so ein Alteisen aus der Sowjetunion wäre ja doch schon irgendwie ganz interessant. Also es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, es kommt nicht darauf an, was du für ein Moped hast. Also die finden auch, im Film wird auch gezeigt, dass die halt Leute treffen, die dann begleiten. Und die fahren teilweise mit einer, ich glaube, eine KTM 99 und eine BMW GS, das war wahrscheinlich eine 1200er oder sowas, nee,
Das hat nicht so drauf geachtet.
Nicht sonderlich wild. Die hast du daneben gesehen und man sieht das. Und ich persönlich dachte mir zum Beispiel, okay, coole Mopeds, aber interessiert mich nicht so dolle wie die Ural.
Ja.
Und selbst die Leute, die dann mit der Ural gefahren sind, haben dann gesagt, ey geil, ich will die eintauschen gegen mein Moped.
Ich meine, ich muss halt auch sagen, ne, die Ural oder auch also diese alten BMW-Gespanne und so, gut, die sind unbezahlbar. Das hat halt auch einen Charme, das
natürlich,
Ding, ne, mit dem Beiwagen.
Das
und
ist schon,
das hat so, mich
erinnert, also selbst ohne Beiwagen.
Mich erinnert das von der Optik, das ist immer so ein Ding, wo ich direkt an Werner denken muss. Obwohl die nie Boxer gefahren sind, aber das sind einfach so, wo du denkst, ja, da könnt jetzt also so.
Ich weiß, was du meinst.
Und deshalb hat es einfach schon wieder so einen Charme, wo du denkst, geil.
Es ist einfach nur geil und das ist so, ich bin da voll und ganz auf deiner Seite, weil es einfach super witzig ist, das mit anzusehen. Und es zeigt halt wirklich so, der Weg ist das Ziel. Ja. Das war's. Also, und ich meine, wie beschreibend ist das denn, dass du für 43.000 Kilometer 2,5 Jahre brauchst und innerhalb dieser Zeit, du bist 2,5 Jahre nicht in Deutschland und innerhalb dieser Zeit fängst du sogar an, in einem fremden Land zu arbeiten, damit du weiterhin deine Reise bestreiten kannst. Einfach nur, um ans Ziel anzukommen. Auch wenn das Ziel vielleicht einfach nur so ein Höhengespinst ist oder wie sie zum Schluss des Films relativ gut sagen, die haben Tag für Tag eigentlich noch weniger daran geglaubt, dass sie da überhaupt ankommen.
Und es war auch nicht relevant, irgendwie so da anzukommen. Und das ist jetzt, glaube ich, da kann man jetzt auch wieder einen geilen Bogen schlagen, auch wenn man es nur ganz schwer vergleichen kann. Aber ich fände das jetzt krass, einen Vergleich zu machen zu A Long Way Round. Weil die sind ja plus minus eine ähnliche Strecke gefahren.
Bevor du zum Long Way Round kommst, würde ich gerne noch mal was sagen, was bei mir aufgekommen ist. Der Film hat es bei mir auf jeden Fall geschafft, mich hundertprozentig in die Welt einzuziehen. Also es war nicht so ein, ich beobachte und schaue von außen draußen, sondern es war so ein Gefühl von, ich bin mittendrin. Und bei mir war es auch tatsächlich so, ich habe die Zeit vergessen.
Ja,
also,
absolut, ja.
Das ist wirklich ein Film, den kann man sich angucken, auch gerne zu zweit, zu dritt oder halt eben auch alleine. Man vergisst die Zeit und es ist ein Film, der einlädt zum Versinken in dem Erlebnis, was dort erlebt wurde.
Der halt auch ganz, ganz viele, merkt man ja gerade bei uns, wir diskutieren einfach oder sprechen ganz, ganz viele Themen irgendwie. Den? Also ist als auch ein Film, wo ich sage, selbst wenn du mit Motorradfahren gar nichts am Hut hast, ist lohnt sich der trotzdem anzugucken, weil es nicht so ums Motorradfahren geht.
Und jetzt können wir gerne den Haken schlagen zu Long Way Round, weil bei 972 Breakdowns, das sind keine Mopedfahrer. Die haben keine Ahnung davon, die haben einfach gesagt, wir haben da Bock zu. So, und jetzt kommen wir zu Long Way Round. Allein das sind Leute, die zumindest ein Moped-Background haben, vielleicht nicht perfektionell oder professionell.
Charlie ist ja sogar Rennen gefahren und so früher, der kann ja recht gut fahren.
Genau.
Aber das für mich war das, weißt du, was für mich dieses Hauptding war, wo du jetzt gerade gesagt hast, die haben 2,5 Jahre waren die unterwegs.
Ja.
Und haben so viel mitgenommen
und doch so wenig im Vergleich zu Long Way Round.
Und haben noch gesagt an einer Stelle, sie wären gern länger in Russland geblieben.
Ja.
Also 2,5 Jahre waren im Prinzip zu wenig. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange die bei Long Way Round unterwegs waren. Mhm. Aber ich glaube, sie hatten irgendwie 6 oder 8 Wochen für diesen Russland-Trip nach Magadan.
Mhm.
Und also, die sind da so durchgeheizt im Prinzip, wo ohne Long Way Round jetzt zu schmälern und so, wo ich mir denke, klar, kannst du wieder nicht vergleichen, weil die waren frisch mit dem Studium fertig, hatten keine Verpflichtungen.
Ja, logisch.
Hatten aber natürlich sicherlich auch nicht das Budget wie Long Way Round.
Nein, aber haben das Beste draus gemacht.
Und haben dann trotzdem so ein Projekt so gestemmt einfach, was ich denke auch, er macht unheimlich Mut, selber Projekte zu verfolgen, egal was das ist. Und ich habe mir gedacht, dieser Film zeigt auch wieder, dass weniger mehr sein kann.
Also, total.
Bevor du, und da muss ich jetzt gerade wieder an meine eigene Skandinavien-Tour denken, wo ich mir denke, für die nächste Tourenplanung, es muss nicht vielleicht unbedingt sein, ich habe jetzt irgendwie nur 2 Wochen Urlaub und dann muss ich mir 3000 Kilometer reinballern, sondern ich fahre vielleicht 1000 Kilometer und nehme mir aber Zeit dafür zu erleben, zu einzutauchen in diese Welt und habe davon wahrscheinlich mehr,
ja,
als zu sagen, ich habe die 3000 Kilometer.
Finde ich tatsächlich ganz interessant, weil im Skandinavien-Special gehst du ja auch darauf ein, dass du diese ganzen Abenteuer, von denen immer geredet wird, gar nicht selber so richtig mitbekommen hast, sondern die Bekanntschaften, die waren auch nicht großartig da. Und sicherlich gibt's da auch einen Zusammenhang, dass du halt gesagt hast, du musst dieses Ziel erreichen, du musst die Strecke durchknüppeln. Mhm. Und nicht einfach, ja, zu sagen, das ist so die grobe Richtung, wir gucken mal, wann wir ankommen und wir haben halt 2 Wochen Zeit und zur Not drehen wir halt ab der Hälfte um.
Ja.
Dann ist das eben so. Und ich glaube, das macht halt wirklich was aus und ich glaube, das macht auch diesen Film aus, dieses, keine Ahnung, die sind ins kalte Wasser gesprungen und haben gelernt zu schwimmen. Ja. Anders kann man es vielleicht nicht sagen. Also, ja, metaphorisch gesehen trifft es das, glaube ich, am besten. Und es ist einfach, also es ist ein Film, den guckt man und man hat Freude dabei und man freut sich irgendwie einfach mit denen.
Ja, aber weißt du, was ich mich gefragt habe zum Ende, mhm, dann? Wenn du 2,5 Jahre so raus bist und, mhm, in so einer Parallelwelt oder Paralleluniversum, weil du bist ja so voll, mhm, in deiner Blase drin.
Ja.
Du hast einen komplett anderen Rhythmus, ne? Du fährst los, wenn es hell wird, fährst aufzufahren, wenn es anfängt zu dämmern, suchst dir einen, ja, Schlafplatz. Es ist alles komplett reduziert.
Ja.
Und mich erinnert das so ein bisschen, als ich für Backpacking in Australien war und mein ganzes Leben war quasi in diesem Rucksack drin.
Ja.
Und ich, wenn es mir halt irgendwo nicht gepasst hat, dann bist du halt weitergezogen. So, ne? Und das war unheimlich, unheimlich frei und ja, unheimlich unbelastend, sag ich,
ja,
mal. Und dann denke ich mir, boah. Und mir ist das damals schon schwer gefallen, nach diesem, das war ein bisschen mehr als ein halbes Jahr.
Mhm.
So, aber das ging dann trotzdem relativ schnell. Aber wenn du 2,5 Jahre das machst und so unterwegs bist.
Ist halt krass.
Ich meine, verstehe es nicht falsch, aber da musst du dich irgendwie erstmal resozialisieren oder ich meine,
ja. Aber das war auch mein Gedanke, dieses, was hast du in der Zeit verpasst an politischen Veränderungen alleine? Trump ist an die Macht gekommen.
Ja, aber allein stell dir mal vor, dann in einen Alltag mit Job, mit Miete, ja, bezahlen,
ja,
mit ich muss einkaufen gehen, ich muss meine Steuererklärung machen, ich muss was weiß ich was, diese ganzen ja Dinge eben, wo man im Alltag so hat, wo man tun, mhm, muss oder auch nicht. Ich glaube, das ist richtig krass, weil du, ich glaube, vieles macht für dich dann auch einfach gar keinen Sinn mehr.
Nein.
Weil du, überleg mal, nach diesen 2,5 Jahren, wo du dir aus Schrott irgendwas zusammenbaust, dass du in die nächste Stadt kommst und so, ne? Wo,
ja.
Und dann bist du, und dann kommst du irgendwo aufs Bürgeramt und willst deinen Ausweis verlängern. Und dann sitzt da jemand, der dich dann anguckt und sagt, ja, nee, das geht aber nicht, dann müssen sie erst Antrag, ja, da. Und ohne Termin funktioniert das auch nicht. Und wenn sie dann einen Termin haben, müssen sie aber bitte noch ein Nümmerchen,
ja,
ziehen und warten,
ja, ja,
und sie noch mal 3-mal vorher an.
Genau.
Und vergessen sie ihr Lichtbild nicht, das muss aber biometrisch sein und so. Dann denkst du so, Alter.
Ja.
Was stimmt mit dir nicht?
Genau, was habt ihr eigentlich also geraucht?
Ja, und ich glaube, das ist schon krass, nach so einer Zeit wie wieder zurück in so unseren Alltag, den wir halt in unseren Wohlstandsländern, ja, haben, zu kommen. Also ich stelle mir das echt krass vor.
Ich glaube, das ist auch echt krass, aber ich glaube, da kommt es denen auch zugute, dass, auch wenn das jetzt klar stereotypisiert ist, dass es halt Kunststudenten waren, weil dieser Typ Mensch, der sich sowieso dafür interessiert und sagt, so was möchte ich auch studieren, gerade Kunst, ja, ist ja allgemein sehr offen und oft alternativ. Überhaupt nicht negativ gemeint in dem Zusammenhang.
Das stimmt,
überhaupt,
ja,
nicht. Und ich glaube, das ist etwas, ich glaube, wären die nicht dieser Typ Mensch, würde A, diese Truppe, mhm, aus den unterschiedlichen Leuten nicht, wäre nicht entstanden, mhm, und B, hätten die, glaube ich, auch einfach nicht das erlebt, was sie erlebt haben.
Das stimmt, ja.
Und wie sie es dokumentiert haben, ist halt einsame Spitze.
Weil es das Coole ist, fällt mir gerade ein, ich habe auf meiner Skandinavien-Tour ein Buch gelesen von Theo Pape, der ist auch, mhm, mit dem Motorrad irgendwie, glaube ich, auch fast 2 Jahre um die Welt getingelt. Mhm. Und der war so, der kam eher aus dieser Business-Erfolgs-Büro-Welt, hat dann alles hingeschmissen, mhm, Motorrad gekauft, ist um die Welt gefahren. Und das ist in seinem Buch auch interessanterweise sehr krass beschrieben, wie das für ihn war,
oh, okay,
als er zurückgekommen ist,
mhm,
und als er versucht hat, sich in diesem Leben, in diesem Alltag,
mhm,
wieder zurechtzufinden und seinen Platz zu finden. Und der hatte da echt richtig, richtig zu kauen.
Krass.
Und das war, also hat er echt eine harte Zeit durchgemacht und fand ich sehr cool und sehr authentisch, dass er das ja in diesem Buch auch so behandelt hat und so offen, mhm, mit umgeht. Also von, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Buch heißt, aber von Theo Pape auf jeden Fall, wenn ihr das googelt, Theo Pape Motorrad, dann findet ihr das. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen.
Kam der aus Deutschland?
Ja, der kam aus Deutschland, genau, ja. Und liest sich sehr leicht,
ja.
Also toll geschrieben, mochte seinen Schreibstil. Sehr authentisch. Und der hat auch so viel krasse Erlebnisse, also so richtig krasse Dinger.
Ja.
Und dieser Film hat mich auch arg an dieses Buch erinnert, weil er auch relativ naiv und spontan an diese ganze Sache irgendwie rangeht und so. Und ist ziemlich cool.
Naiv und spontan, ja. Ich finde, das ist glaube ich, echt ziemlich beschreibend. Naiv und spontan, so für die Leute, glaube ich, auch für die Truppe. Aber auch für den Zuschauer. So, wir sind ja bestes Beispiel, wir haben uns nichts dabei gedacht und wir saßen da ja am Anfang wirklich halt hochnäsig und Nase krümpft, so, ach, pff, ihr wollt um die Welt fahren, da gucken wir mal, ob ihr wieder ankommt, so unter dem Motto, mit den Dingern, ach Gott, ihr habt doch eh keine Ahnung davon, naja, haben wir jetzt anderthalb Stunden Lachen vor uns, wie ihr das nicht hinbekommt.
Ja,
also,
ja, echt
so, und es ist aber tatsächlich so gewesen, von dieser Hochnäsigkeit, da kann ich mich einfach nicht ausnehmen, die hatte ich am Anfang, wie man dann abgeholt wird und so ein bisschen an die Hand genommen wird und dieses darüber Lachen verschwindet immer mehr und wird zu einem Mitfiebern und aber auch Mitleiden irgendwie und, so ein und bisschen.
Respekt, großen Respekt.
Total, auf also Seite, wirklich, das ist wirklich krass, eigentlich traurig, dass man das so sagen muss, ist auch so ein bisschen selbstreflektierend jetzt gerade, klar, total, aber total, also einfach nur genial. Das letzte Mal hatte ich solche Stimmungsschwankungen bei der Neuauflage von Planet der Affen, von dem ersten.
Okay.
Das war tatsächlich so.
Da sprichst du gerade auch noch was Krasses an. Ich habe dich ja irgendwie so ein bisschen voll gelabert im Film, weil in mir das irgendwie so viel Punkte
angetriggert hat. Oh ey, das war, wirklich, wenn man mit Chris zusammen Film gucken geht, man einfach nichts sagen und irgendwann, wenn es zu viel wird, einfach ignorieren, dann merkst du es selber. Also da auch Props an dich, dass du es dann auch nicht krumm nimmst, sondern dann halt auch die Klappe hältst.
Ja, es hat einfach unfassbar viel in mir angetriggert, irgendwie, weil wir haben ja auch irgendwie angedeutet, dass das irgendwie bei uns gerade bei beiden viel los war, bei mir auch so viele Umbrüche gerade, wie man so schön sagt. Und da hat der Film echt in mir viel, boah, also das ist, ich wollte kündigen und losfahren, nachdem wir rausgekommen sind. und das ist so ein Punkt, wo ich dann in dem Film auch zu dir meinte, krass, ich wäre da gar nicht reingefahren, weil ich mich vorher informiert hätte, dass alles, weil ich sowieso so ein Mensch bin,
der alles penibel durchplant.
Der alles penibel durchplant und wenn er es fertig geplant hat, dann denkt er nochmal drüber nach und packt zur Sicherheit nochmal zwei irgendwie packen Kabelbinder mehr ein, weil ich könnte die ja vielleicht brauchen. Also ich meine ich bin der Idiot, der mit zwei Leatherman und fünf Taschenlampen gefühlt nach Skandinavien gefahren ist.
Das ist beschreibend.
Und natürlich war dann, ist ja das dann immer, dann steckst du da in irgendwo einer Schlammstraße in Walachei und denkst dir so, Alter, du haben die sich bestimmt gedacht, dass sie, also warum mussten wir da langfahren?
Genau, warum hören wir denn nicht einmal
zu? Haben wir eigentlich Lack gesoffen?
Ja.
Und das ist halt so, aber dieses Abenteuer und dieses Erlebnis und diese Geschichte, das werden die, das wird immer so ein Punkt bleiben. Und
ab und
zu habe ich gedacht, also ich habe dann gedacht, ab und zu weniger denken und mehr machen, weil ich glaube, gerade so Menschen wie ich, bremsen sich da auch Dinge zu erleben und zu erfahren, weil wir dann, also vieles, ab und zu ist auch gut, da schützt es einen vor der einen oder anderen Dummheit, aber ab und zu muss man auch mal einfach loslassen und sagen, okay, jetzt go for it.
Ja.
Und auch gerade beim Thema Rallye fahren. Ich meine, weißt du, wie oft ich das jetzt schon durchdacht habe und das Motorrad hin und her und bla und was weiß ich was und so, ne? Wo ich mich selber ausbremse und das hat mir dieser Film nochmal so gezeigt, dass ich mir denke, einfach mal
draufsetzen und los.
Und los. Und irgendwie gibt's einen Weg, immer.
Ja, und ich finde das so lustig, weil du eigentlich von uns beiden, zumindest im Podcast-Thema und auch bei YouTube, eher der Macher bist und ich dann eher so der Laberer. Ich finde das aber sehr lustig, dass du das auch schon so sagst. Und das ist ja auch tatsächlich ein Punkt, wo ich, jetzt schweifen wir ab, aber das passt, denke ich mal, ganz gut, um so einen Kreis zu schließen, weil wir sind jetzt auch langsam am Ende. das ist tatsächlich so, dieses einfach mal machen, wo es bei mir zum Beispiel darum ging, damals in der Ausbildung zu sagen, ich habe halt jetzt einen Nagel im Kopf, ich muss jetzt unbedingt wieder anfangen, zum Motorrad zu fahren. Ja, und dann nehme ich halt einen Kredit auf mit 7% Zinsen pro Jahr, wo jeder andere gesagt hätte, sag mal, bist du eigentlich bekloppt? Also habe ich auch oft gehört, bist du eigentlich bekloppt? Und ich mir aber einfach denke, nee, ich bin glücklich.
Ja.
So, und das passt und ich weiß, was du meinst. Es ist tatsächlich so, man muss einfach auch mal, also man muss sich selber erlauben, auch mal dumme Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Ohne genau, darüber großartig zu hinterdenken oder zu hinterfragen, sondern einfach mal dieses typische, einfach mal wieder auf den Bauch hören.
Ja, ich glaube, das ist, finde ich, ein Schlusswort, wo man gar nichts mehr ergänzen muss. Einfach mal dumme Entscheidungen treffen und erleben.
Ja.
Finde ich sehr cool.
Ja. Fast auch. Dann würde ich tatsächlich ganz stumpf sagen, dann hören wir hier auf, geben eine ganz, ganz klare Empfehlung an den Film ab. Also jetzt so im Nachhinein habe ich auch nochmal Lust, den zweites Mal zu gucken tatsächlich.
Ich glaube, das ist echt so ein Film, wenn du den ein zweites Mal guckst.
Dann fallen dir nochmal mehr Dinge auf.
Siehst du nochmal ganz, ganz viele Sachen, wo du denkst, wow, krass.
Ja.
Auf jeden Fall. Deshalb, Leute, guckt euch den Film an und lasst uns gern mal wissen, wenn ihr ihn gesehen habt oder vielleicht bereits schon angeschaut habt, was ihr so drüber denkt. Schickt uns da gern mal irgendwie Kommentare oder so.
Ihr könnt auch gerne, wenn ihr über Instagram Kontakt mit uns aufnehmt, auch gerne Sprachnachrichten machen, weil ich denke mal, eure Eindrücke dürften auch etwas länger werden, so
können
wie bei
wir
uns
auch jetzt. Können wir auch gern dann hier im Podcast irgendwie verwenden, wenn ihr Bock dazu habt, schickt uns irgendwie höhere Kommentare oder
ja,
so.
Super,
und dann
super gerne.
Bauen wir euch in den nächsten Podcast nochmal ein.
Ja. Das ist, finde ich, wirklich klasse. Chris, danke schön für das schöne Erlebnis und für den schönen Abend.
Ich danke dir fürs Karten organisieren und diesen mega Abend und diesen sehr geilen Podcast.
Sehr gerne. Und damit wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen ganz schönen Tag, Nacht, Morgen, wie auch immer.
Wochenende, Urlaub.
Genau. Stimmt, ist ja momentan noch
Urlaubszeit. Rente.
Egal, was auch wo immer. Ihr uns hört, habt einfach Spaß dabei und lasst es euch gut gehen.
Macht es gut. Tschüssi.
Tüllü.